einen Plan, für ein Ziel hat mit seinem Volk und in diesen großen Linien sehen, wie handelt er auch in seinem Volk. Und da hinein, lasst uns das einordnen und von daher auch dieses Verstehen, was heute hier passiert, dass wir nicht ganz, ganz schnell irgendwo da mit einer schnellen Antwort in eine Richtung kommen, die vielleicht aber auch falsch sein könnte. Und so habe ich diesen Vortrag, den ich in ähnlicher Weise mal gehalten hatte, da nochmal neu überarbeitet. Und das Thema jetzt für heute heißt, oder diese Predigt, Israel zwischen Wunden und Wunder. Ich bin dem mal nachgegangen in diesen großen Linien und habe gesagt, okay, wie handelt Gott in der Vergangenheit mit seinem Volk? Und da gibt es gerade ein paar Kapitel weiter von dem Jesaja 41, Jesaja 46, Vers 10, dieses Kapitel, wo Gott ringt um sein Volk. Und er versucht, in diesen ganzen Kapiteln, wo es da gibt, mit ihnen zu rechnen und zu sagen, hey, ihr vertraut immer mehr auf Götzen aus Holz und aus Stein. Und er karikiert es auch ein bisschen ironisch, wo er sagt, hey, ihr erwartet, dass ein Gott euch hilft, der jetzt hier gerade gefertigt ist aus Holz, wo ihr aufpassen müsst, dass er nicht wackelt oder und der soll euch helfen. Was ist denn eigentlich das Kennzeichen von Gott, von einem lebendigen Gott? Und dann kommt er eben dazu, dass er genau diesen Satz sagt, sagt, hey, prüft mich dabei und erkennt den wahren Gott, einen wahren Gott erkennt man daran, dass er eben von der Vorzeit her, vom Anfang her, das Ende verkündigt. Und so heißt hier, ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Dieses schöne Wort Ratschluss, ich weiß nicht, wie oft ihr das im Alltag gebraucht, ich mache es nicht so oft, aber einmal ist mir es mal so richtig deutlich geworden in meinem Alltag, als ich nämlich noch im Planungsbüro war, ganz am Anfang von meinem Ingenieurberuf. 7 Jahre habe ich ja noch im Ingenieurbüro gearbeitet. Und da bin ich eingestellt worden und mein Chef, der auch gläubig war und ist, hat nach 2 Wochen zu mir gesagt, Frank, jetzt, du weißt ja, ich habe dich eingestellt, wenn ich Mangel habe an Ingenieuren. Es gibt vor allem einen Auftraggeber, der wartet schon sehr lange. Keiner hatte Zeit, sich darum zu kümmern. Und wir müssen jetzt zu dem Architektengespräch und ich bereite dich darauf vor, dieses Gespräch, das wird ein bisschen heiß. Okay, habe ich gesagt, jetzt bin ich mal gespannt. Sind wir da hingekommen? Ich weiß es noch. Ich könnte noch die Situation weiß ich noch. Wir sind da hingekommen und der Architekt, der eigentlich, wie ich nachher festgestellt habe, eher ein ruhiger und besonderer Mann war, der war wirklich auf 180. Ja, endlich kommt jemand von dem Ingenieurbüro. Der Entwurf sollte schon lang fertig sein. Wir wollen doch anfangen mit Bauen. Der Statiker, der will schon genau von mir wissen, welche Lücken muss ich da einplanen, um die Rohre durchzuführen und so weiter. Sie haben jetzt genau noch 2 Wochen Zeit, dann brauche ich alle Ergebnisse und dann muss das Ding stehen. Okay, 2 Wochen. Und er will von mir schon Angaben von Statiker. Ich habe eben nicht mal eine Ahnung, wie groß das Rohr wird, das da durch soll. Woher soll ich wissen, wie groß und so weiter? Ja, keine Ahnung. Und dann gibt es bei mir natürlich Kollegen, gab es da, die haben, oh ja, Frank, so oder so. Aber ich wollte schon das dann auch so machen, dass es belastbar ist, dass wir es da nicht noch eine Schlappe haben und nachher das nicht passt. In 2 Wochen habe ich dann wirklich gearbeitet und ich weiß noch, die letzte Nacht, die habe ich wirklich durchgearbeitet. Die Pläne waren noch warm aus dem Drucker, die rauskamen. Und ich weiß auch noch, 8:30 war der Termin. Und dann war ich froh, dass ich was ausgedruckt habe und jetzt was sagen konnte, belastbar. Und hatte vorher ausgerechnet, so groß ist der Raum, so groß muss der Heizkörper sein und da können wir die Leitungen führen und so. Und dann kam ich mit quietschenden Reifen gerade pünktlich 8:30 bei diesem Termin an. Und dann bin ich da reingegangen und der Mann, der Architekt, schon viel ruhiger, sagt zu mir, ach, Herr Gläsle, schön, dass Sie da sind. Ja, bevor wir dann gleich mit der Besprechung beginnen, wollte ich Ihnen noch was sagen. Gestern hatte ich noch ein Telefonat mit der Bauherrschaft und wir mussten jetzt die gesamten Raumgeometrien nochmal verändern. Also die Räume sind jetzt ganz anders eingeteilt und so weiter. Also ich wollte Ihnen dann nochmal sagen, hier sind die neuen Pläne. Dann können Sie dann Ihren Entwurf entsprechend neu machen. Da dachte ich, was? Innerhalb von 2 Minuten hat er mir jetzt erklärt, dass das, was ich 2 Wochen lang geplant habe, ab in die Tonne, neu anfangen. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie kurz menschliche Pläne sein können. So kurzfristig. Und seitdem liebe ich dieses Wort Ratschluss. Gott hat nicht einfach nur einen Plan, der jetzt am 7. Oktober da durcheinander gekommen ist. Und oh, jetzt müssen wir mal neu planen. Nein, er hat einen Ratschluss gefasst. Er hat sich von Anfang an festgelegt und er weiß, wie das Ganze hinausgeführt wird, bis ans Ende. Und der 7. Oktober, da ist ihm nichts entgangen. Das hat er von vornherein schon gewusst, dass Gott auch, dass das Volk Israel auch durch diese Wunden hindurch muss. Und er weiß auch, wozu er es hat, auch wenn wir noch nicht alles klar vor Augen haben, wozu und wie und so weiter, wie kann sowas passieren, wie kann Gott sowas zulassen, das sind natürlich immer die Fragen. Er weiß, warum und wozu. Und deshalb die Frage, wie handelt Gott in der Gegenwart? Amos sagt es uns ganz klar, der Prophet 3, Vers 7, Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbarte denn seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten. Deshalb verstehe ich aber, dass viele jetzt angehen und sagen, ich suche mal irgendwo in den Propheten, ob ich was finde. Aber genau da ist dann gleichzeitig wieder die Gefahr. Aber natürlich tun wir wohl daran, uns in alledem zu orientieren am Wort Gottes. Und genau das möchte ich heute Morgen jetzt in der eher kürzeren Zeit auch mal machen. Wir haben, ich nehme mal ein solchen Prophetenwort und wir gehen dem nach über die Geschichte und staunen und sehen, wie Gott es erfüllt und sehen auch da, in dem, wie wir dem nachgehen, auch nochmal gehen wir der Frage nach, was hat es mit uns heute zu tun. Und zwar die Vorhersage aus Jeremia Kapitel 16, Vers 14 bis 16. Eine spannende Stelle, mitten eigentlich in einer Gerichtsankündigung. Drei Verse, die hier eingeschoben werden, die Orientierung geben und wo wir erkennen, oh ja, Gott handelt über 2600 Jahre bis heute nach dieser Vorhersage vor unseren Augen. Da heißt es, darum siehe, wichtiges Wort, auch Sonntagmorgens, weil vielleicht schon ein bisschen Müdigkeit, da heißt es nicht nur darum höre, sondern darum siehe, Augen auf, es gibt was zu sehen. Was denn? Es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Um dieses Wunder und das wunderbare Handeln hier zu erkennen, dieses Israel zwischen Wundern und Wunder, müssen wir noch mal ein bisschen in die Geschichte reingehen. Da heißt es zuerst mal, dass man nicht mehr sagen wird, so war der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat. Ja wie? Das war doch das Wunder, dass Israel damals, natürlich schon lange her, von der Weltmacht, von der größten militärischen Macht, die es damals gab, dass Gott sein Volk, das Sklavenvolk, da rausgeholt hat. In allen Ländern auf der ganzen Welt war es bekannt, obwohl es noch kein Internet und kein WhatsApp und kein was weiß ich was gab. Es hat sich rumgesprochen. Es gibt einen Gott, der so mächtig ist, dass er ohne Probleme dieser Weltmacht, die Sklavenvolk, die Israeliten, herausnimmt. Und gleichzeitig die ganze Weltmacht noch versenkt im Roten Meer, im Schilfmeer versenkt und dann dieses Land, dieses Volk weiterführt. 40 Jahre durch die Wüste, ein bisschen komisch, aber er führt es, er versorgt es. Und sie kommen an, dort am Jordan, Mose, dann gestorben ist und dann kommt Josua, sein Nachfolger und auch da wieder so ein Riesenwunder noch kurz vor der Landnahme, der Jordan über den Ufern heißt hier, Überschwemmung. Ich komme mit über 2 Millionen Leuten an, will darüber, keine Fähre, keine Brücke, ja wie komme ich darüber? Und Josua, der frisch gebackene Anführer, er kriegt die Anweisung, die Leute, die die Bundeslade tragen, hier mit den Füßen ins Wasser und dann. Manchmal zitter ich. Und ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Es war auch eine Verheißung, die Josua gekriegt hat. Mach so und dann wird's werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Verheißungen bekommt, auch für euch persönlich. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ist zum Beispiel so eine Verheißung. Und manchmal ist es so für mich, dass ich sage, naja, ich hätte gern schon ein bisschen Erfüllung, bevor ich irgendwas mache, was vielleicht peinlich wird. Also stellt euch vor, war ja nicht so, aber stellt euch mal vor, Josua steht hier und sagt jetzt zu seinen Dienern, eh, lauft dahin und wenn ihr die Füße reinmacht, dann passiert was, dann können wir da durchgehen. Und du stehst da, also ich weiß nicht, die Variante mit dem Stab über dem Meer, die hätte mir noch ein bisschen besser gefallen, aber das weiß ja Gott, was das Beste ist, okay, wisst ihr, ich meine, also es ist ja passiert. Er hat so vertraut auf den Herrn und auf seine Zusagen und das ist mir so ein Vorbild, er sagt, ja, so machen wir es. Alle gehen gleich hinterher, die ganzen 2 Millionen Leute, wir sind in einem Zug und die gehen da vorne rein und tatsächlich, sie gehen rein und was passiert? Der Jordan teilt sich nicht, wie am Roten Meer, sondern es passiert was viel Genialeres. Es gibt eine virtuelle Stauwand, also sprich, Jordan ist ja fließendes Gewässer, so heißt es hier, dass sich der Jordan jenseits, darum habe ich dieses Bild da drin stehen, also irgendwo hier zwischen Gilgal und Jericho war das, nach oben ist der stehen geblieben. Da heißt es bei Schlachter, wie ein Damm in Josua 3, und zwar bis Adam. Also sprich, so stelle ich mir das zumindest vor, nach dem, was hier steht, das Wasser hat sich im Flussbett wie ein Damm aufgestaut. Und alles Wasser weiter unterhalb ist abgeflossen. Dadurch war das Meer, der Jordan nicht geteilt, sondern gestaut. Und die Israeliten konnten quasi südlich von dieser Staumauer durchgehen. Und die in Jericho saßen, die eh schon, darf ich es mal auf gut Schwäbisch sagen, die Hosen voll hatten, das wissen wir von der Hure Rahab, 2 Kapitel früher, Josua 2, die haben gesagt, jetzt kommt das Volk nicht nur, sondern dieser Gott macht denen auch noch die Tür auf. Bitteschön, hereinspaziert. Und wir sehen da, das Wasser staut sich. Mann, so ein großer Gott. Und Josua kriegt dann den Auftrag, nimm Steine mit aus dem Jordan, stell die auf. Und was soll er mit den Steinen machen? Da heißt es dann, wenn in Zukunft eure Kinder, eure Väter fragen werden, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr es euren Kindern erklären und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch diesen Jordan, als der Herr, euer Gott, das Wasser des Jordans für euch vertrocknen ließ, bis ihr hinübergegangen wart, ebenso wie der Herr, euer Gott, es am Schilfmeer getan hat, das er vor uns vertrocknen ließ, bis wir hindurchgegangen waren, damit alle Völker auf Erden erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist und damit ihr den Herrn, euren Gott, allezeit fürchtet. So gewaltig hat Gott gehandelt in der Zeit des Auszugs aus Ägypten. Und jetzt kriegen wir hier in Jeremia 16 gesagt, ihr Lieben, war gewaltig, aber ist doch gar nichts, davon wird niemand mehr sprechen. Es kommt eine Zeit, da wird nur von was ganz anderem sprechen. Und bevor wir aber da hineinschauen, in diese neue Zeit, ist mir nochmal wichtig, ich habe es ja auch angestrichen, hier sehen wir etwas. Warum handelt Gott an diesem Volk? Warum handelt er so wunderbar zwischen Wunden und Wunder an diesem Volk? Er hat ein Ziel. An dem Handeln Gottes mit seinem Volk möchte er, dass die ganze Welt erkennt, wie mächtig die Hand des Gottes Israels, des Herrn, des allein wahren Gottes ist. Und das Zweite für Israel selber, damit sie den Herrn allezeit fürchten. Wir wissen, dass es leider schnell dazu gekommen ist, dass sie wieder abgekommen sind, auch nach der Generation der Wüstenwanderung nach Josua und so weiter. Aber das ist eigentlich das, was Gott möchte, an diesem mächtigen Handeln an seinem Volk, durch sein Volk, um der Väter willen, wie er da handelt, bis heute. So, jetzt gehen wir weiter. Wie ist jetzt dieses zweite Wunder, von dem er spricht? Sondern heißt es hier, so war der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte, denn ich will sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Auch da müssen wir nochmal anfangen und sagen, okay, wohin hat er sie denn verstoßen? Wie war denn das? Nochmal kurzer Schritt zurück in die Geschichte. Und da steige ich mal ein bei der Kreuzigung Jesu. Wir hatten vorher in der ersten Stunde, ich genieße es immer, so eine feine Zeit, wo wir uns nochmal erinnert haben an das, was unser Herr für uns getan hat, dort am Kreuz auf Golgatha. Und bevor er gekreuzigt wurde, lesen wir, dass er noch weint. Dass er weint über Jerusalem und sagt, Jerusalem, Jerusalem, ich wollte euch sammeln, wie Küken die Henne unter die Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt. Und wenn ihr nicht gewollt habt, deshalb ist es so, dass leider dieses Gericht über euch kommen muss. Und 70 nach Christus war es dann soweit, was er angekündigt hatte, dass der Tempel zerstört wurde. 135 nach Christus dann endgültig, wirklich bei dem Bar Kochba-Aufstand, dieser Judenstaat dem Boden gleich gemacht wurde. Und die Römer haben das gemacht mit ihnen, was sie mit allen Völkern gemacht haben, über die sie sich geärgert haben. Sie haben wirklich die Endlösung gemacht. Wir streichen Israel von der Landkarte und schreiben Palästina dahin. Wir streichen Jerusalem von der Landkarte und schreiben hin Aeolina, Capitolina. Wir schlachten sie ab, diese Juden, und verstreuen sie und geben sie als Sklaven. Und es war wirklich so, Josephus Flavius, der Geschichtsschreiber, schreibt, es war knöchelhoch stand das Blut dort in Jerusalem. Erstmal ein Tiefpunkt. Man könnte sagen, 600 Jahre die Verheißung, wo ist der Herr jetzt? Was ist mit seinem Ratschluss? Was ist mit seinem Volk? wie er will sich verherrlichen an seinem Volk. Hier, wo ist der Hüter Israels? Hat er hier geschlafen? Und wenn wir noch 1000 Jahre weiter zurückgehen, dann finden wir eine Antwort. Schon bevor Mose in das Land oder durch, bevor das Volk ins Land gekommen ist, hat Gott durch Mose ihnen schon vorhergesagt in den Kapiteln, wo es darum geht, Segen und Fluch. Segen, wenn sie die Gebote Gottes halten, Fluch, wenn sie von ihm abweichen werden. Da heißt es an einer Stelle, 5. Mose 28, Vers 63b folgende: Und ihr werdet ausgerottet werden aus dem Lande, dahin du jetzt gehst, um es einzunehmen, denn der Herr wird dich unter allen Völkern zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Da wirst du auch anderen Göttern dienen, die dir und deinen Feinden unbekannt waren, Holz und Stein. Und so ist es damals passiert. Und als ich da nochmal gelesen habe in der Vorbereitung auf die Predigt, bin ich erschrocken. Bin ich selber erschrocken, wenn ich lese Verse und ich habe die Bilder, die jetzt vor unseren Augen standen, so vor Augen. Hier zum Beispiel, 5. Mose 28, 25. Der Herr wird dich vor deinen Feinden geschlagen hingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen, auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen und wirst ein Anblick des Schreckens werden für alle Königreiche auf Erden. Nicht alles passt, aber dieser Anblick des Schreckens für alle Königreiche auf Erden, das hat mich wieder getroffen. So gingen die Schreckensnachrichten rum. Du wirst Söhne und Töchter zeugen und doch keine haben, denn sie werden in Gefangenschaft gehen. Hier, unsere Geiseln. Oder hier ein Bild, wo das zeigt, wie dieser Zaun durchbrochen wurde. Und hätte mir vor dem 7. jemand gesagt, dass die Leute aus dem Gazastreifen diesen Zaun durchbrechen werden, hätte ich gesagt, unmöglich. Ich war erst im Januar an diesem Zaun, technisch so abgesichert, die ist nicht denkbar, dass es passiert. Ja, von wegen, hier. Und es wird dich bedrängen, das ist schon dem Volk die Rede, kurz vor dem Vers 52, aber man muss das, und das werde ich gleich nochmal sagen, wenn man diese Verse jetzt verwendet, wieder vorsichtig sein, denn wenn man den Zusammenhang liest, dann merkt man, es passt eigentlich eher auf die Zeit der Römer und trotzdem gibt es hier Anklänge, wo ich sage, das ist wieder ganz ähnlich, aber es ist nicht die Lösung, also ich sage nicht, dass diese Verse genau die Erfüllung der Prophetie sind an dieser Stelle, denn hier sehen wir vom Zusammenhang, es ist ein Volk, das von der Ferne kommt und so weiter. Und trotzdem fand ich spannend, dass das Ähnliche an dieser Stelle passiert, Vers 52, das wird dich bedrängen in allen deinen Toren, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du dich in deinem ganzen Land vertraust hast, gefallen sind. Ja, es wird dich bedrängen in allen deinen Toren, in dem ganzen Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Und das ist wieder passiert. Das ist wieder passiert, dass das Volk, und nicht nur das Volk, ich hätte auch gesagt, also menschlich, schwierig, das zu durchdringen. Aber Gott hat es, darf ich so sagen, Gott hat es zugelassen. Und wozu lässt er denn diese aktuellen Wunden zu? Auch wenn ich diese Frage so gerne ganz klar beantwortet hätte, ich möchte an dieser Stelle ermutigen, hier keine schnellen, plumpen Antworten zu geben. Und ich möchte es im Schluss offen lassen. Wir können aber im Wort Gottes sehen, wie es damals war. Und mir hat es auch für heute was zu sagen. Dieses 5. Mose 28 Kapitel, Vers 45 bis 47, wird zusammengefasst in diesen zwei Versen, und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und einholen, bis du vertilgt sein wirst, weil du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorsam gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu befolgen, die er dir geboten hat. Und sie werden als Zeichen und Wunder an dir haften und an deinem Samen ewiglich. Dafür, dass du dem Herrn deinem Gott nicht gedient hast mit fröhlichen und bereitwilligem Herzen, als du an allem Überfluss hattest. Ja, kommt manche sagen, ja, folgt das doch eindeutig. Und wenn man sich das Nova-Festival anguckt, dann sieht man, dort ist Götzendienst passiert und an diesem Tag, wo eigentlich Simchat Torah war, ist doch eindeutig. Hier übt Gott Gericht und schlägt alles kurz und klein und Israel ist selber schuld. Ich möchte ausdrücklich davor warnen, dass wir hier denken, wir treten als Richter auf. Und ihr kennt ja das, mit einem Finger zeigen wir auf sie und mit drei zeigen wir auf uns. Wenn wir so denken, dass wir Israel einen Gefallen tun, wenn wir das sagen, dann haben wir uns tief geschnitten. Es ist ungefähr so, wie wenn meine Eltern beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen wären. Jetzt, heute Morgen bin ich runtergefahren, da war die erste Lochenkurve noch sehr glatt. Ich weiß nicht, ob Sie das ja auch gemerkt haben. Der Streuwagen kam vor mir, aber er kam danach kurz, habe ich gesehen, von unten hoch. Ich sagte, ja, könnte ja sein, dass man sagt, naja, man darf halt auch nicht so schnell fahren, wenn es glatt ist. Sie sind doch selber schuld. So wird es sicherlich niemand versuchen, mich zu trösten. Dass man danach dann noch die Schuld mit der Schuldfrage kommt. Jetzt geht es darum, dass wir wirklich nicht denken von oben herab, wir weisen sie zurück. Und diese Fragen, die kommen, und darum ist ja mein Gebet, die kommen von innen heraus. Es gibt Menschen, die kommen zu unseren Mitarbeitern und fragen, kann das sein, dass das hier ein Gericht Gottes ist? Er muss es in ihnen wirken, er muss in ihnen diese Erkenntnis wirken, er muss sie ihnen die Augen öffnen, wo Dinge sind, auch bei ihnen unter dem Volk, und muss Licht hineinbringen und sie zur Umkehr führen, da wo Dinge nicht in Ordnung sind. Unsere Aufgabe ist es, sie hinzuweisen auf diesen wahren Trost Israels, an den wir jetzt wieder denken, wie in Simeon, der in den Tempel kam, kurz nach der Geburt von Jesus und sagt, Herr, jetzt lässt du deinen Knecht in Frieden gehen, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. In Lukas 2, zwei Verse vorher heißt es, und dass er auf den Trost Israels wartete. Aber diese Verse haben mich auch nochmal ins Nachdenken gebracht, als ein Weckruf an mich und auch uns in Deutschland. Wie sieht es denn bei uns aus? Wir leben auch im Überfluss. Und viele empfinden es, und in vielen Gesprächen bin ich gerade, die zu mir sagen, Frank, ich habe den Eindruck, es geht Segen verloren. Wir empfinden, dass es hier gerade zurückgeht. Wo stehen wir denn in Deutschland hier? Wie sieht es bei uns aus, hier am zweiten Advent, wo wir uns erinnern, dass Jesus zu unserer Rettung auf diese Erde kam und uns erinnern, dass er wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit? Wie sieht es bei uns aus? Wird er uns finden als solche, die wir ihm dienen, wie sie erst mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen? Oder gibt es auch bei uns in unserem Leben diese Gefahr, dass wir im Überfluss in der Wohlstandsgesellschaft hier in der Gefahr stehen, uns mitziehen zu lassen und nicht in der Weise ausgerichtet zu sein auf ihn? Wie dienen wir dem Herrn in wohlgefälliger Weise hier? Und wie stehen wir auch jetzt in Gott wohlgefälliger Weise an der Seite seines Volkes? Was ist jetzt angesagt? Und wir hatten es vorher schon, für uns geht es darum, wirklich Israel zu trösten. Und die Frage ist, wie geht es weiter mit Israel? Und da bin ich dankbar, dass ein messianischer Jude nochmal gesagt hat, also auch nach allem, was er gesagt hat, gleich am Anfang, nach 3 Wochen, gesagt hat, es wird so viel spekuliert im Internet und Leute sagen, ja, jetzt kommt wieder das Gericht und jetzt wird Israel wieder rausgeführt aus dem Land und was weiß ich was. Er sagt, nein, wir leben in Gottes Ratschluss an einer anderen Stelle. Und er hat uns das weitergegeben, Jeremia 31, Vers 10 bis 11. Hört ihr Völker ein Wort an uns, des Herrn Wort, und verkündigt es fern auf den Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr wird Jakob erlösen von der Hand und von der Hand des Mächtigen erretten. Das ist das, auch wenn jetzt wieder Wunden da sind, aber darum beten wir, dass Gott zur Rettung eingreift, äußerlich, aber auch innerlich. Dass durch diese Nöte, durch diese Bedrängnis, durch Verzweiflung, wenn am Anfang wirklich auch Mütter zum Teil, die in Kontakt standen mit unseren, wir haben ja auch Familien, die Schüler haben, und da hat mir eine Mitarbeiterin erzählt, was sie gesagt hat, Frank, ist verrückt, das sind manche Frauen, die sich mit ihren Kindern jetzt ihren Schutzräumen einschließen und so Panik haben, dass ein Terrorist kommen könnte und der Mann im Militär jetzt unten im Süden ist, die werden schier verrückt. Wir dürfen auf ihn hinweisen. Er ist der, der sie retten kann. Er ist der, der ihnen nur helfen kann, auch wieder aus dieser Lage hinaus. Er hat es zugelassen, ja, dass sie schreien nach ihm und dass diese innere Not dazu führt, so wie es damals auch in Ägypten war, bei der Sklavenschaft, dass diese Schreie vor den Gott kommen, Gott Israels, und er ihnen Rettung schafft. Und weiter, das, was Amos uns dann auch, der gleiche Prophet, der sagt, dass Gott nichts tut, wenn er es nicht vor seinen Propheten sagt, da heißt es, ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden. Die verwüsten Städte wieder aufbauen, bewahren sollen sie, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen, Früchte daraus essen. Ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Land ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Also, von der Prophetie her, und das ist auch meine derzeitige Überzeugung, ist es nicht angesagt, dass wir Angst haben müssen, dass Gott sein Volk wieder rausreißt, aber er ist auch hier durch diese schwere Zeiten durchführt, und das ist mein Gebet, damit sie wirklich wieder ganz neu ausgerichtet werden auf ihn. So, das war jetzt der kleine Ausdruck, jetzt gehen wir wieder zurück zu unserer Prophezeiung. Wie ging es weiter, nachdem die Römer das zerstört haben, das Land? Es geht weiter durch Zerstreuung in alle Welt, in die Diaspora. Fast 2000 Jahre unter allen Völkern, es bleibt nur noch ein heiliger Überrest übrig, nach Jesaja 6, Vers 13, in Zwat, Tiberias, Jerusalem und Hebron. Wir haben die außerbiblischen Geschichtsschreiber Mark Twain, der enttäuscht berichtet von dem, was er dort sieht, 1867, und in seinem Tagebuch schreibt, von allen Ländern mit öder Landschaft muss Palästina, glaube ich, der Gipfel sein, ein hoffnungsloses, ödes, verzweifeltes Land. Palästina sitzt in Sack und Asche, über ihm brütet der Bann eines Fluches, der seine Tatkraft hat verdorren lassen, der seine Felder hat verdorren lassen und seine Tatkraft gefesselt hat. Und jetzt wie? Wie soll das gehen, Herr, wenn wir das sehen? Die Umstände sehen so ganz anders aus, dass du sie zurückbringen willst in das Land, das du ihren Vätern gegeben hast. Das ist doch am Boden, dieses Land. Aber es geht weiter. Wenn wir Vers 16 noch dazu nehmen in dieser Prophezeiung, Jeremia 16, Vers 14 bis 16, dann sagt Gott noch konkreter, wie er das machen wird. Wieder dieses Siehe, wieder Augen auf. Ich will viele Fischer aussenden, spricht der Herr. Die sollen sie fischen, und danach will ich viele Jäger aussenden, die sollen sie fangen. Auf allen Bergen und auf allen Hügeln und in allen Felsenklüften. Wer sind diese Fischer? Einer der größten Fischer hier, Theodor Herzl. Er erlebt Anfang, Ende des 19. Jahrhunderts, 1890 und später, wie Ungerechtigkeit geschieht hier in Deutschland gegenüber Juden. Und keiner hilft ihnen. Die Polizei ist sogar gegen sie. Die Gerichtsbarkeit ist gegen sie. Und es wächst in ihm: Wir brauchen wieder einen Staat. 1897 dann der erste Zionistenkongress in Basel, von ihm eingerufen, wo er alle sammelt. Die Großen, die Reichen, sagt: Hey, sponsert mal Schiffe, wir müssen mal Leute da runterbringen. Wir brauchen wieder Land und Volk und müssen gucken, wie wir das Land da wieder aufbauen und so weiter. Viele Bemühungen. Wenig effektiv. Viel effektiver sind die Jäger. Verfolgungen in Russland durch die Pogrome. Über 180.000 Einwanderer, vor allem aus Russland. Und danach, das, was ich an dieser Stelle eben wieder zitternd sage, Hitler und seine Machtergreifung, 250.000 konnten noch fliehen. Viele haben es nicht mehr geschafft und sind dann in den KZs gelandet, vergast, verbrannt. Tiefpunkt. Aber Gott ist am Tiefpunkt noch lange nicht fertig. Er spricht hinein. Und wenn man über diesen Bildern dort von Auschwitz, wenn man dort steht, ist mir damals dieses Wort neu aufgeleuchtet von Hesekiel 37, 12 bis 14, was heißt: Darum weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr: Siehe, Augen auf, ich will eure Gräber auftun und hole euch mein Volk aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Und jetzt machen wir einen Sprung von dieser großen Wunde, dem Holocaust, über das große Wunder, das mir jetzt hier auch noch einflächen könnte, die Staatsgründung, wie das dann überhaupt kam, wie die Welt plötzlich zugestimmt hat, dass es so eine Resolution gab und Israel sein Land zurückerhalten sollte, die Juden stimmen zu, die Araber lehnen ab, und es dann zur Staatsgründung kam. Und auch da, über die vielen Kriege, wie Gott sein Volk bewahrt hat, durch den Unabhängigkeitskrieg und die Folgekriege, sodass selbst ein Mann, der eigentlich Atheist war, ein Wissenschaftler wie David Ben-Gurion, der zwischendrin stand, sagen musste, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Ein wunderbar wissenschaftlicher Satz, ich liebe ihn. Und dann, ja, wirklich am Ende seines Lebens es erkennen musste und sagen musste, ja, ich glaube, dass der Staat Israels die Erfüllung der biblischen Prophetie ist, sonst wäre er nicht entstanden. Zwischen Wunden und Wunder, dem, was er tut, handelt er bis heute, indem er sein Volk zurückbringt. Nach der Entstehung des Staates 1948 bis heute, 2023, eine Massenrückkehr von über 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus über 120 Ländern. Gott macht seine Verheißung wahr, sein Versprechen vor unseren Augen. Sogar im Ukraine-Krieg, ich habe es letztes Mal kurz gesagt, holt er sein Volk und dann zurück. Auch messianische Juden kriegen plötzlich die Gelegenheit, obwohl es da welche gab, die versucht haben, die messianischen rauszuhalten, ins Land zu holen. Was mich jetzt am meisten verwundert, seit dem 7.10.23, es gab Leute, die auch geflohen sind und sich versucht haben, in Deutschland in Sicherheit zu bringen, aber es gab 330.000 Leute, die seit dem 7. Oktober zurückgekehrt sind, die festgestellt haben, auch durch den Antisemitismus, von dem wir weltweit leben, das einzigste Land, wo wir wirklich verteidigt werden, und es war ja so, dass dann am nächsten Tag wenigstens Soldaten kamen, nicht wie im Holocaust, wo dann niemand da war, der die Juden gerettet hat, wo letztendlich wir Deutschen die Hamas waren und sein Volk zerstört haben. Und sie kommen zurück. Und wir können staunend bis heute sehen und erleben, wie Gott über allen Wunden und Wundern seine Verheißungen wahrmacht. Können ihn nur loben, dass er trotz Wunden über seinen Wundern das wahrmacht, was er hier gesagt hat in diesem Vers. Und wir können das nur sagen, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat, aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Was heißt es für uns? Zwischen Wunden und Wundern, Israel ein Zeichen der Treue Gottes. Es darf uns ermutigen, auch in unserer Situation, ganz persönlich, ich weiß nicht, wo du stehst, heute Morgen, in dieser Advents- und Vorweihnachtszeit, dass wir unser Vertrauen setzen auf ihn und auf seine Verheißung. Psalm 146, Vers 5 heißt es, wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Und auch hier, wir werden erinnert in dieser Adventszeit, es geht um Ankunft auf diese Verheißung, Titus 2, Vers 13, und da dürfen wir warten. Warten auf diese selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus. So wie er seine Verheißungen erfüllt an seinem Land und Volk, so wird er auch seine Verheißung für seine Gemeinde erfüllen. Und da dürfen wir trotz allem fragen und trotz allem, wo ist der Herr, auch in der heutigen Zeit, unser Häupter erheben und vertrauen und wissen, er kommt zu seinem Ziel. Wenn wir uns erheben, ich würde gerne noch mit uns beten an dieser Stelle. Vater im Himmel, und wenn wir auch nicht alle Antworten auf alle Fragen haben, so ist es nicht wichtig, alle Details zu kennen. Es ist wichtig, dass wir mehr und mehr verstehen, deinen Ratschluss mit deinem Volk, mit deinem Land, mit deiner Welt, mit uns ganz persönlich. Und da danken wir dir, dass du uns herausgerettet hast, Herr Jesus Christus, aus dieser Welt, dass du am Kreuz auf Golgatha alles vollbracht hast, dass wir in dieser Beziehung mit dir leben dürfen und dass wir dein Wort haben, das uns Augen öffnet. Danke für dein Siehe, das du hineinrufst, auch in unsere Zeit. Dass wir erkennen, wie du über Wunden und Wundern zu deinem Ziel kommst, mit deinem Volk und auch mit uns. Und wir bitten dich um dein Erbarmen, dass du rettend eingreifst, dass Menschen unter deinem Volk, aber auch Menschen jenseits des Zaunes, die nach dir fragen und zu dir rufen, erfahren dürfen, dass du der Gott bist, der wirklich hilft, äußerlich und innerlich. Ja, wir bitten dich um deinen Frieden, besonders jetzt auch in dieser Weihnachts- und Adventszeit, um deinen Shalom, der höher ist als alle Vernunft, und du könntest ihn auch schenken, innerlich, in Herzen der Menschen, die rufen und fragen nach dir in ihrer Bedrängnis, die leiden es lieben Menschen verloren haben, die jetzt deinen Trost so nötig haben. Ach Herr, lass ihnen deine Gnadensonne aufgehen. Herr Jesus, offenbare du dich ihnen selber, dass sie in dir, dem wahren Trost Israels, wirklich Trost finden dürfen. Auch ich bitte dich nochmal, dass du genau dazu unsere Mitarbeiter ausrichtest, auch jetzt vor Ort in Maalot und Shavet Zion und auch in der Tabea vorbereitest und zurüstest, dass sie so dein Werkzeug sein kann, in deinem Volk, unter deinem Volk. Wir danken dir für diese Möglichkeiten, bitten dich auch für uns, dass du auch uns nicht irre gehen lässt, in dieser Zeit, wo viele Fragen und wo viele Verführung und auch der Überfluss, der Wohlstand uns vielleicht wegziehen möchte an der einen oder anderen Stelle, sondern dass wir mit fröhlichem Herzen, mit bereitwilligem Herzen dir dienen und dass du uns als solche wiederfinden wirst, wenn du kommst in Macht und Herrlichkeit, als treue Diener, an denen du Freude hast, dass wir in einer dir wohlgefälligen Weise leben und in einer dir wohlgefälligen Weise auch an der Seite deines Volkes stehen. Du allein kannst uns diese Gnade schenken und wir warten auf dich, den wahren Friedefürst, der auch endgültig Frieden machen wird, dort in Israel und auf der ganzen Welt. Wir danken dir dafür, Herr Jesus, dass du wiederkommen wirst. Amen.
Amen.